damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg. Podcastzeit, damals Geschichte und Geschichten aus dem Kreis Böblingen. Welches Kapitel der Geschichte klappen wir denn heute auf?
Ja, heute gehen wir gar nicht so fürchterlich weit zurück, ungefähr 80 Jahre. Und wir gehen auf den Venusberg. Viele kennen den ja als Naherholungsgebiet und haben sich bestimmt schon mal gefragt, was diese Ruinen auf dem Venusberg zu bedeuten haben. Und da haben wir einen Experten, Norbert Brotmann von der Forschungsgruppe Untertage. Und der wird uns erzählen, was das für Relikte aus den letzten Kriegsjahren sind.
Da sind wir mal gespannt.
Ja, dann wollen wir ihn mal zu Wort kommen lassen. Ja, wir freuen uns sehr, dass Norbert Brotmann heute zu Gast ist in unserem Podcast. Herr Brotmann, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, Sie sind wer und was?
Ich bin, wie man so schön sagt, Hobbyforscher. Das heißt, in meiner Freizeit widme ich mich historischen Themen, vor allem historischen Themen, die mit den zwei Weltkriegen zu tun haben und vor allem die hier mit der Region auch zu tun haben. Beruflich arbeite ich in der Industrie als IT-Fachmann. Das heißt, die ganze Forschung hier ist Freizeit, ehrenamtlich, auch innerhalb eines Vereins, der heißt Forschungsgruppe Untertage mit Sitz in Stuttgart. Und ich beschäftige mich unter anderem mit der Anlage auf dem Venusberg jetzt schon seit ungefähr 10 Jahren oder 12 Jahren. Solche Themen sind dadurch, dass sie sehr, sehr schlecht dokumentiert sind und man halt auch nur noch vereinzelt Zeitzeugen zum Teil in der zweiten, dritten Generation findet, extrem aufwendig zu recherchieren. Insofern sind diese 12 Jahre ist eine Zeit, in der man trotzdem immer wieder noch mal ein kleines Puzzleteilchen findet, wenn man Glück hat. Und irgendwann bekommt man dann auch ein rundes Bild.
Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, wir wollen uns heute über den Venusberg in Aidlingen unterhalten. Viele, die dort spazieren gehen, es ist das größte Naturschutzgebiet im Landkreis Böblingen, die stoßen irgendwann auf alte Mauern auf dem sozusagen Gipfel des Venusberg und kein Mensch weiß, was es ist. Es gibt kein Hinweisschild. Was ist das für eine Anlage, die sich da im Wald verbirgt?
Also es ist schön, dass Sie, ich möchte zunächst mal auf das Schild auch zu sprechen kommen, das Sie eben erwähnt haben. Der Heimatgeschichtsverein arbeitet derzeit daran, dass dort ein Schild hinkommt, das auch dauerhaft Bestand hat. Das heißt, da laufen auch die Gespräche mit dem Regierungspräsidium, das eben als oberste Naturschutzbehörde hier Mitspracherecht hat, obwohl es eigentlich ein Privatgrundstück ist, der Wald, ist ein Privatwald. Aber das Regierungspräsidium hat aus Naturschutzgründen eben ein Mitspracherecht und der Verein bemüht sich derzeit, dort dieses Schild aufzustellen. Wir hatten vor ein paar Jahren mal nach einer Führung einfach auch die laminierten Papiere hängen lassen, aber das war natürlich eher ein Provisorium, das dann auch relativ schnell unansehnlich wurde und dann verschwand. Zu Ihrer Frage, was war da? Der technische Begriff für diese Anlage war Drehfunkfeueranlage. Da kann man sich jetzt natürlich erstmal noch gar nichts darunter vorstellen. Die hat aber durchaus, oder dieser Begriff hat durchaus einen historischen Kern, der das sehr anschaulich macht. Tatsächlich geht es um eine Leitanlage, in dem Fall für Flugzeuge, die ihren historischen Ursprung aber schon im Leuchtturm hat. Also ein Funkfeuer war im Prinzip der Begriff, den hat man aus der Schifffahrt übernommen, weil eben es dort diese Leuchtfeuer gab. Die ursprünglichen Ansätze dazu entstanden im Ersten Weltkrieg, wo man eine Navigationsmöglichkeit für die Luftschiffe, die man vor allem nach England geschickt hat, gesucht hat und anfing zu entwickeln. Und in den 20er, 30er Jahren mit den aufkommenden Funkverfahren wurde das Ganze dann zunehmend elektronisiert oder elektrisch. Und so wurde eben dann aus dem ursprünglichen Leuchtturm halt auch letzten Endes ein Drehfunkfeuer, also eine elektrische Anlage, die ein Signal aussendet, mit dem man Flugzeuge entsprechend zu einem Ziel führen kann.
Ab wann waren denn solche Anlagen technisch überhaupt möglich?
Also die ersten primitiven Anlagen im Ersten Weltkrieg haben einen Richtstrahl ausgesendet. Das war nicht mehr als das. So ungefähr ab 1916 fing man damit an. Die Anlagen, auf denen die Einrichtung auf dem Venusberg basierte, deren Entwicklung fing in den 30er Jahren an. Hier war federführend das Unternehmen Telefunken. Und die haben erste Testanlagen gebaut. Und dann hat man angefangen, ab 1941 eine erste solche Testanlage bei Trebin, das ist südlich von Berlin, aufzubauen und fing danach dann an, weitere Anlagen in den besetzten Gebieten, vor allem in Frankreich entlang der Kanalküste, zu installieren. Die Anlage in Eidlingen hat die Besonderheit, oder zwei Besonderheiten sogar, es ist die einzige hier im Südwesten, die gebaut wurde. Und es ist auch zeitlich die letzte, die noch gebaut wurde. Man hat insgesamt 17 solcher Anlagen begonnen. Es waren weitere 6 auch schon projektiert, zum Teil Material dafür bestellt, aber diese 6 sind halt nicht realisiert worden.
Warum ausgerechnet in Eidlingen?
Es gibt einen Experten, der diese Technik seit auch sehr, sehr vielen Jahren untersucht und eine mittlerweile über 300-seitige Internetseite dazu hat. Das ist der Frank Dörenberg, selbst ein Pilot. Der hatte mir diese Frage auch gestellt. Er war auch hier, hat sich das vor ein paar Jahren auch selbst angeschaut. Er war mittlerweile an allen Standorten, wo solche Anlagen mal waren. Es gibt einen Grund dafür und der liegt darin, dass hier im Kreis Böblingen ein Loch eigentlich in der Verteidigung, der Luftverteidigung Deutschlands war. Ab 1943 erfolgten die Einflüge der Bomber von England vor allem über das aus der Luft oder in der Luft eher schwach verteidigte Frankreich. Man flog also nicht mehr frontal über Deutschland in Richtung Südwesten und Süddeutschland, sondern man flog über das Elsass, zum Teil bis zur Schweizer Grenze, bog dann ab und flog Stuttgart zum Beispiel von Süden oder von Südwesten her an. So dass Eidlingen eigentlich genau in dieser Einflugschneise lag. Man hatte im Kreis Stuttgart mehrere Jagdflugplätze aufgebaut, vor allem Halfingen-Talfingen war gegen Mitte 44 bis Ende des Kriegs verstärkt noch ausgebaut worden, auch nicht fertiggestellt, aber ausgebaut worden. Dann hatte man den heutigen Flughafen Echterdingen bei Stuttgart und man hatte bei Großsachsenheim im Kreis Bietigheim-Bissingen oder in der Nähe von Bietigheim-Bissingen einen stark ausgebauten Jagdflugplatz, dessen Flugzeuge man dann den Bombern entgegenschicken wollte und musste, sodass Eidlingen mit dieser Anhöhe des Venusbergs eigentlich sehr, sehr gut zwischen diesen Jagdflugzeugen und den Bombern lag. Das war eigentlich geografisch ein günstiger Ort.
Wie muss man sich das vorstellen in jener Zeit? Wer beschließt das? Das Reichsluftfahrtministerium oder wer hat das beschlossen, diese Anlage zu bauen? Und vor allen Dingen, wie wurde sie dann gebaut? Denn zu jener Zeit war ja dort keine Straße und keine Schienenverbindung oder Ähnliches vorzufinden.
Die Beschlusskette, wenn man so will, war zum Teil relativ kurz. Es gab zwar auch im Bereich der Luftwaffe konkurrierende Amtsinhaber, aber in dem Fall war es ein General der Luftwaffe, der für diese Luftaufklärung und für diese Radaranlagen zuständig war. Den Namen müsste ich allerdings leider recherchieren. Auf dessen Weisung aber oder der mit der entsprechenden Industrie zusammengearbeitet hat und auch für die entsprechenden Testanlagen zuständig war und auf dessen Weisung der Ausbau erfolgte. Man muss sich das so vorstellen, dass man dann um den Luftwaffenchef Hermann Göring herum eben mehrere solcher Generäle, die nur einen Verwaltungsjob eigentlich hatten, sitzen hatte. Und die hatten verschiedene Ressorts zu bearbeiten. Und eines davon war eben das gesamte technische Aufklärungswesen. Und dort wurde das beschlossen. Und dort hat man dann auch mit entsprechenden Firmen zusammengearbeitet. Jetzt haben Sie gesagt, der Venusberg war natürlich ohne Infrastruktur, das ist richtig. Das hat man in Kauf genommen aufgrund dieses relativ gut liegenden Tafelbergs, den man da hatte. Man braucht eine gewisse Grundfläche für die Anlage, dazu kommen wir nachher noch. Und dann hat man gesagt, dann wird man eben die entsprechenden Arbeitskräfte vor Ort in Baracken unterbringen und alles andere wird dann eben irgendwie mit den vorhandenen Fahrzeugen nach oben gebracht. Und dafür hat man dann vor allem auch die lokale Bauernschaft verpflichtet. Natürlich waren LKW in dem Zeitraum ab Mitte 1944 vor allem in zivilem Besitz nur noch eine Seltenheit. Auch die Wehrmacht hatte mehr Mangel als Überschuss an Fahrzeugen, sodass man hier durchaus Probleme hatte in logistischer Hinsicht. Und da war es dann tatsächlich so, dass man auch so Hightech-Dinge wie den Bau einer solchen Drehfunkfeueranlage unter Umständen eben damit einhergehen hatte, dass man die Gegenstände oder die Materialien per Ochsen oder per Pferdefuhrwerk auf den Berg gebracht hat.
Wo ist es dann angeliefert? Wo war die Verteilstation?
Am Bahnhof Ehingen.
In Ehingen, ja. Am Bahnhof.
Ja.
Wenn man sich das dann vorstellt, in jener Zeit waren ja auch nicht mehr viele Männer hier in der Region, die das hätten bauen können. Wer hat es dann gebaut?
Die gesamten Baumaßnahmen, die damals auch von der Luftwaffe initiiert wurden, wurden alle zentral an die sogenannte Organisation TOT delegiert. Diese Organisation hatte ihren Ursprung eigentlich in diesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der frühen NS-Zeit, also ab 1933, als man dann anfing, diese auch sehr werbewirksamen Autobahnbauten in die Welt zu setzen, deren Mythos ja bis heute nachwirkt. Aber halt auch dann Siedlungsbau und Kanalbau und ähnliche Baumaßnahmen, die man alle dieser Organisation TOT, die ja benannt war nach dem Fritz TOT, ihrem Gründer oder ihrem Leiter, übertragen hat. Diese Organisation wurde im Lauf des Kriegs das Generalbauunternehmen des Deutschen Reiches. Alles, was das Militär hinter oder abseits der Front gebaut haben wollte, lief vor allem zum Kriegsende über die Organisation TOT. Für die Organisation TOT wurden in ganz Europa und den besetzten Ländern Arbeitskräfte verschleppt und auch nach Deutschland gebracht. Zum Teil auch ohne, also Verhaftungen ohne Gerichtsverfahren etc. Also das heißt, hier hat man einen riesigen Pool geschaffen von Arbeitskräften, die man auch absolut rechtswidrig hier nach Deutschland gebracht hat und zum Arbeitseinsatz dann zum Teil direkt auf die Baustellen deportiert hat. Wir wissen leider nicht, was das für Arbeitskräfte in Aidlingen waren. Von den Zeitzeugen ist von 35 sehr wahrscheinlich russischen Kriegsgefangenen die Rede. Das können auch Ukrainer gewesen sein, es können auch andere Männer aus osteuropäischen Ländern gewesen sein. Was wir anhand der Zeitzeugenaussagen als gesichert annehmen, ist, dass es osteuropäische Männer waren.
Und wann haben diese Bauarbeiten begonnen?
Man fing auf dem Venusberg an Mitte 1944, genauer haben wir es nicht, irgendwann Juni, Juli etwa.
Also relativ spät.
Ja.
Und Wie muss man sich jetzt die Anlage vorstellen? Wenn man heute dorthin kommt, da ist das so eine große runde Mauer, genau, die man noch sieht. Wie sah die Anlage eigentlich dann aus, als sie noch nicht überwuchert und verfallen war wie heute?
Das Kernstück ist tatsächlich dieser große Betonkranz. Der ist, Sie haben das als Mauer beschrieben, die heutige Wahrnehmung ist, das ist also ein Betonrund, 70 Zentimeter hoch etwa, 1,20 Meter breit, 1,50 Meter, Entschuldigung, und 22,6 Meter Durchmesser. Also sehr imposant, eigentlich auch auf dem Venusberg nicht zu übersehen. Wenn man da vorbeigeht, das sieht man. Daneben waren mehrere barackenartige Gebäude. Auf diesem Betonrund stand eine riesige Antennenanlage, die sich dann zweimal in der Minute gedreht hat. Und es gab noch zwei massive Gebäude, deren Reste auch heute noch da sind, die dann unmittelbar neben den Baracken standen. Es gab dann dazu noch ab etwa Ende 1944 drei Stellungen, wo leichte Flugabwehrkanonen positioniert waren. Und es gab dann noch mindestens eine Baracke, in der die Arbeiter untergebracht waren.
Was mich interessiert, dieser Ring, Sie sagten, die Anlage dreht sich. Ist das quasi ein Laufweg für die Anlage oder wie muss man sich das vorstellen? Warum ist es ein Ring?
Man muss sich das vorstellen wie eine Kleinbahn. Also wenn Sie in Stuttgart Killesberg diese Kleinbahnanlage kennen, dann hat das sehr viel damit zu tun. Auf diesem Betonring, und da, wenn man sich das anschaut, da schauen auch in ganz regelmäßigen Abständen lauter kleine Gewindestangen raus. Auf diesem Betonring war also ein kreisförmiges Gleis installiert. Und auf diesem Gleis war dann eine Konstruktion aufgebracht. Das sah zunächst mal aus wie eine Baracke, die diese gesamte, oder sogar länger als 22,6 Meter, die ragte links und rechts etwas über diesen Gleis raus. Die saß auf vier kleinen, unbemannten Elektrolokomotiven. Das heißt also, an jeder Ecke dieses hölzernen Aufbaus befand sich eine solche Schmalspurlokomotive. Und das Ganze hatte also einen Elektroantrieb. Und dadurch konnte es dann im Kreis gefahren werden. In der Mitte dieses Betonkreises ist auch heute noch sowas wie so ein kleines rundes Häuschen zu sehen. Das ist halt das zentrale Lager, das das Hauptgewicht neben den Lokomotiven dieser Anlage auch aufgenommen hat. Diese Anlage wog etwa 120 Tonnen. Und da waren dann auch letzten Endes die Kabel mit den entsprechenden Kontaktringen untergebracht, um diese Antenne letzten Endes dann auch betreiben zu können.
Die Überlanderschließung mit elektrischem Strom war ja vor 60, 70, 80 Jahren mit Sicherheit noch nicht so weit ausgedehnt wie heute. Woher haben die ihren elektrischen Strom gehabt?
Man hat damals eine sehr einfache Lösung gehabt. Man hat den Strom vor Ort produziert. Ich habe die zwei festen Gebäude erwähnt. In einem sind bis heute auch die Fundamente erkennbar, waren zwei Dieselgeneratoren untergebracht. Es gibt Zeugen, die sagen, das waren französische Schnellbootmotoren. Wir haben keinen hundertprozentigen Beleg dafür. Wir gehen davon aus, dass diese Zeitzeugenaussagen richtig sind. Mit denen hat man dann Strom produziert. Das zweite, kleinere Gebäude, das noch erhalten ist, das auch noch ein Dach hat, identifizieren wir heutzutage als den Ort, in dem die Transformatoren untergebracht waren. Und von dort aus wurde der Strom dann zu dem Betonring per Kabel gebracht und so wurde die Anlage betrieben.
War ganz schön laute Angelegenheit wahrscheinlich.
Mit zwei Schiffsdieseln, wenn es Schnellbootmotoren waren, hat das extrem gedröhnt. Also wenn Sie alte LKWs aus den 50er, 60er Jahren kennen, dann lassen Sie zwei, drei, vier davon laufen, dann haben Sie ungefähr den Lärmpegel.
Jetzt nochmal, jetzt können wir uns so die Anlage ein bisschen vorstellen, aber nochmal zurück zum Zweck. War das jetzt, ging es jetzt darum, beispielsweise früher Feindflüge zu erkennen, feindliche Flugzeuge zu erkennen, oder ging es eher in der Abwehr darum, die eigenen Flugzeuge in Richtung der feindlichen Verbände zu steuern?
Es ging darum, die eigenen Flugzeuge in Richtung der Verbände zu steuern. Für die Auffassung oder die Ortung der feindlichen Verbände gab es im gesamten besetzten Gebiet schon relativ früh ein dichtes Netz, anfangs auch mit optischer Beobachtung. Man hat Horchgeräte schon in den 20er Jahren für sowas konstruiert, immer mehr dann auch Radaranlagen konstruiert, die man dann auch entsprechend eingesetzt hat. Also man hatte das gesamte besetzte Gebiet mit einem ganz dichten Netz an Ortungsgeräten versehen, sodass man sehr genau wusste, wo sich feindliche Verbände in welche Richtung bewegen. Über diese Information wurde in jeder größeren Stadt von entsprechenden Luftwaffeneinheiten dann ausgewertet, und dann gingen die Warnungen raus an die Bereiche, die man für gefährdet sah. Zum Beispiel eine Großstadt, die hat dann eben die Warnung bekommen, es bewegt sich ein Luftwaffenverband, ein Bomberverband auf Stuttgart zu, die Entfernung ist ungefähr so und so weit, und dann hatte man auch ganz klare Pläne, wie viele Minuten vor Eintreffen der Bomber muss der Voralarm per Sirene losgehen, dann der Alarm per Sirene. Also all das ist natürlich absolut systematisiert gewesen. Eine Anlage wie Eitlingen hat solche Informationen ebenfalls bekommen, genauso wie natürlich die Flugplätze der Jagdflugzeuge, die dann entsprechend aufgestiegen sind, wenn der Verband nahe genug bei ihnen war. In Eitlingen ging es jetzt darum, aus der Information, wo der Bomberverband ist, letzten Endes eine Strategie herauszuholen, wie man dem entsprechend die eigenen Flugzeuge entgegensetzen kann. Wir sprechen ja zum Teil auch von Nachtangriffen, also wo es stockdunkel ist und man auf Sicht auch nicht fliegen konnte oder eben nichts gesehen hat. Und so brauchte ich also ein Mittel, um den Flugzeugen, die draußen im Dunkeln fliegen, zu sagen, wo ist der Feind und wie weit ist er weg.
In welchem Radius hat so eine Anlage wie die in Eitlingen dann gewirkt?
Die Besonderheit dieser Anlage, jedenfalls für die damalige Zeit, war, dass eine Anlage wie Eitlingen 400 Kilometer weit senden konnte.
Das heißt, da konnten mehrere Abwehrverbände auch aktiviert werden dann.
Ja, man konnte also quasi den gesamten Südwesten damit letzten Endes auch im Prinzip mit Informationen versorgen.
Aber reicht dann eine Anlage aus für den Piloten, zu wissen, wo er ist? Oder braucht er zu Eitlingen noch ein anderes Funkfeuer, das sich irgendwie überlappt, dass er zwei Punkte hat und sich dann ausrechnen kann, wo er ist?
Ja, man braucht mehrere Funkfeuer. Man hatte neben den großen Anlagen, die in Eitlingen aufgebaut war, diese technische Bezeichnung FUSAN 724, 725 hat, was für Funksendeanlage steht, das FUSAN, gab es sogenannte kleinere Funkfeuer. Die hat man sehr gerne bei den Flugplätzen gehabt und auch bei den anderen Luftwaffenstützpunkten, die in der Luftaufklärung, also in der Ortung der Bomber, eingesetzt waren, zum Beispiel in Malmsheim. Da gab es ein kleines Drehfunkfeuer. Es gab noch mehrere in der Region. Und über die konnte man, oder die haben einfach nur entsprechende Richtstrahlen auch rausgeschickt oder entsprechende Richtinformationen. Sehr ähnlich dem, wie diese Technik hier auch im Ersten Weltkrieg angefangen hatte. Die hat man dann überlappen lassen und damit konnten die Flugzeuge ihre eigene Position bestimmen. Das Besondere an der Anlage, wie sie in Eitlingen aufgebaut wurde, war erstens die enorme Reichweite und auch die Möglichkeit, dass man über dieses Signal Textnachrichten verschicken konnte. Zwar nur sehr wenige Zeichen, aber aus diesen ungefähr 10 Zeichen, die man da verschickt hat, hat man eine kodierte Information schicken können, wo denn genau der Gegner gerade ist. Man hat also dem Piloten eine Gitterkarte mitgegeben, die den Luftraum genau in Koordinaten unterteilt hat. Und diese Gitter waren durch einen Buchstabencode kodiert. Das war die erste Information, die über die Anlage auch ins Flugzeug gegangen ist, nämlich in welches Quadrat musst du fliegen. Und dann waren noch weitere Angaben, wie hoch fliegen die und auch wie viele das ungefähr sind. Das heißt, das hat man in wenigen Zeichen kodiert und dann auch rausgeschickt. Das heißt, man konnte diesen Flugzeugen schon relativ detaillierte Angaben mitgeben. Sie mussten aber eben für die eigene Positionsbestimmung auch die Information der Kleinfunkfeuer bekommen.
Jetzt wurde bei Eitling so eine riesige Anlage gebaut. Blieb das unbemerkt?
Nein, das blieb nicht unbemerkt. Es ist dokumentiert ein Überflug vom Dezember 1944 von einem alliierten Aufklärungsflugzeug. Es passierte dann aber nichts. Das lässt sich dadurch erklären, dass diese Anlagen, 7 davon gab es in Frankreich, zu diesem Zeitpunkt auch den Alliierten schon bekannt waren. Das heißt, zum Teil waren die natürlich von der Wehrmacht gesprengt worden, als die Alliierten kamen, aber aus ihren ganzen Aufklärungsflügen auch über Frankreich und über den besetzten Niederlanden kannte man diese Anlagen schon. Man hatte einigermaßen verstanden, worum es hier ging. Und man war insofern aufgrund der Auswertung dieser Luftbilder auch sehr wohl in der Lage zu erkennen, wie weit die Deutschen auf dem Venusberg denn waren. Das heißt, man hat den mehr oder minder auch beim Bau ein bisschen zugeschaut und hat festgestellt, die haben jetzt im Dezember haben sie ihre Antenne aufgebaut. Sie haben dann noch irgendwann diesen Kontrollmast bekommen. Aber es wird noch Wochen und Monate dauern, bis diese Anlage einsatzbereit ist. Und insofern war der Aufwand, das anzugreifen, schon mal gar nicht gegeben oder nicht nötig.
Und die Anlage an sich ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, nie in Betrieb gegangen. Über den Testbetrieb kam man nicht hinaus.
Genau. Also vom Zeitplan her war es tatsächlich so, dass man ab Januar 1945 den Testbetrieb aufgenommen hat. Die Planung sah dann vor, dass im April 1945 der Realbetrieb losgehen soll, also dann auch die Jagdflugzeuge aus vor allem Großsachsenheim, Echterdingen und Halfingen hier gesteuert werden konnten. Jetzt haben wir allerdings diese Situation gehabt, dass am 15. April 1945 die französischen Truppen in Herrenberg dann einmarschiert sind, so dass man hier diese Anlage eigentlich noch bevor sie in den echten Betrieb ging, wieder gesprengt hat, weil man eben nicht wollte, dass in die Hände der Alliierten fällt.
Viel Aufwand um nichts.
Das kann man so sagen, trifft für sehr, sehr viele dieser Projekte zu. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man in dem Bereich forscht, wie viel Aufwand auch gerade hier im Südwesten noch in den letzten Kriegsmonaten betrieben wurde. Also wenn man schaut, beispielsweise bei Kirchheim gab es diese Natter-Startbasis, wo man also auch noch versucht hat, mit neuartigen Raketenflugzeugen gegen diese Bomber anzugehen. Auch das war Testbetrieb. Erstaunlicherweise ist hier im Südwesten relativ viel passiert und noch immer sehr wenig in größerem Zusammenhang dokumentiert. Also wenn man Thüringen vergleicht, wo sicherlich auch die Anwesenheit von diesem KZ Dora das Interesse sehr stark auch fördert an den dortigen Aktivitäten, die da gemacht wurden, stellt man einfach fest, dass die verzettelten Rüstungsaktivitäten hier im Südwesten bis heute immer nur lückenhaft dokumentiert sind.
Kleine Frage noch zum Schluss. Was passiert mit der Anlage? Sie wird ja überwuchert, sie ist mittlerweile eigentlich schon stark verfallen. Sie haben jetzt gesagt, soll ein Schild hin. Gibt es Pläne, diese Anlage in irgendeiner Form so zu restaurieren, dass sich die Menschen wieder etwas besser vorstellen können, was dort passiert war?
Nein, diese Pläne gibt es nicht. Die Situation, ich habe es eingangs schon mal kurz erwähnt, es ist ja ein Privatwald, das heißt, der aber öffentlich zugänglich ist. Und in dem Augenblick, wo jetzt jemand hergehen würde und würde versuchen, das zu restaurieren, hätte ich die Situation, dass ich dafür auch verantwortlich bin. Wir haben mehrere Gespräche auch mit den Eigentümern gehabt. Selbst Die Situation mit den zwei Gebäuden, die noch da sind, ist schwierig für die Eigentümer. Mittlerweile begnügen sie sich damit, ein Schild hinzuhängen, betreten verboten. Also ich sage jedes Mal, wenn sie an die Tür ein Schloss hinmacht, ist es 14 Tage später oder eine Woche später aufgebrochen oder mit dem Bolzenschneider geöffnet. Das heißt, man kann die Neugier der Leute nicht besiegen, man kann die nicht aussperren. Und so wird es einfach sich selbst überlassen bleiben als Zeitdenkmal, das eben dann irgendwann auch sicherlich den Gang der Zeit gehen wird.
Herr Brodmann, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, für die vielen Informationen. Und ich glaube, viele, die jetzt zuhören, werden mit großem Interesse jetzt mal wieder einen Wochenendausflug auf den Venusberg machen, um sich das alles auch nochmal anzuschauen.
Das wäre schön. Danke.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.